Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgericht Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann und heute habe ich Vera Niestege vom 6. Senat des Finanzgerichts Münster zu Gast. Hallo Vera.
Hallo Christian, ich freue mich auch, heute mal wieder dabei sein zu dürfen.
Wir wollen uns heute mal eine Entscheidung des 14. Senats vom 20.09.2023 vorknüpfen, in der es um die Besteuerung von Sicherungsverwahrten ging, die in einer JVA arbeiteten. Vera, kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Sachverhalt mal kurz zusammenfassen?
Ja klar, gerne. Also der Kläger befand sich im Streitjahr bereits seit vielen Jahren als Untergebrachter in der Sicherheitsverwahrung in einer JVA und zuvor hatte er auch schon eine langjährige Haftstrafe abgesessen. Im Streitjahr hat er dann fast in Vollzeit in einer Schreinerei der JVA gearbeitet und dafür ungefähr 14.000 Euro im Jahr erhalten. Lohnsteuer wurde dafür aber nicht einbehalten und eine Steuererklärung hat der Kläger auch nicht abgegeben. Die JVA hat dann aber dem örtlichen Finanzamt eine sogenannte Kontrollmitteilung darüber geschickt, dass der Kläger eben diese Einkünfte in der JVA erzielt hat. Daraufhin hat das Finanzamt den Kläger angeschrieben und ihn aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Und das hat er auch gemacht. Und in der Steuererklärung hat er einen Bruttoarbeitslohn aus nicht selbstständiger Arbeit in Höhe von gut 14.000 Euro erklärt. Und das Finanzamt hat ihn dann entsprechend erstmal veranlagt, einen Steuerbescheid erlassen und rund 900 Euro Einkommensteuer festgesetzt. Allerdings ist das Finanzamt insoweit von der Erklärung des Klägers abgewichen, als es die Zahlungen aus der Schreinerei nicht als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, sondern als sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 3 ESDG eingeordnet hat. Und das hatte dann zur Folge, dass der Werbungskostenpauschbetrag für Arbeitnehmer, der ja auch immerhin 1.000 Euro beträgt, nicht berücksichtigt wurde. Damit war der Kläger nicht einverstanden und hat Einspruch eingelegt. Der hatte aber keinen Erfolg, denn auch im Einspruchsverfahren hat das Finanzamt daran festgehalten, dass es bei den Einnahmen des Klägers eben sich um sonstige Einkünfte handle. Denn für die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit fehle es an einem Dienstverhältnis. Und außerdem habe der Kläger auch keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaub gehabt. Dagegen hat der Kläger dann Klage erhoben hier beim Finanzgericht. Und mit der Klage wollte er zuerst einmal erreichen, dass die Einkünfte aus der Schreinerei als solche aus nicht selbstständiger Arbeit qualifiziert werden und er dann eben auch diesen Werbungskostenpauschbetrag bekommt und dadurch niedrigere Einkünfte hat. Der Kläger meinte nämlich, dass sein Arbeitsverhältnis in der Schreinerei mit einem ganz normalen Arbeitsverhältnis vergleichbar sei. Er hat vorgetragen, dass er bereits seit einigen Jahren da arbeite, seine wöchentliche Arbeitszeit betrage rund 39 Stunden. Er sei auch weisungsgebunden. Er erhalte nur eine geringe gesetzliche Vergütung, die unter dem Mindestlohn liege, aber doch über dem Lohn, den Strafgefangene bekommen. Die monatliche Vergütung sei dabei abhängig von den geleisteten Arbeitsstunden und er besitze zwar keinen klassischen Arbeitsvertrag, sei aber, anders als Strafgefangene eben, nicht zur Arbeit verpflichtet und könne über die geleisteten Arbeitsstunden Einfluss auf die Höhe der Vergütung nehmen. Von seiner Bruttovergütung seien auch geringe Beiträge zur Arbeitslosenversicherung einbehalten worden. Das beklagte Finanzamt hat dagegen auch im Klageverfahren und auch nach Abstimmung mit der Oberfinanzdirektion daran festgehalten, dass der Kläger sonstige Einkünfte erzielt habe. Für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit fehle es, ebenso wie bei Strafgefangenen, an einem Dienstverhältnis, so das Finanzamt.
Ja, vielen Dank, Vera. Das ist ja erstmal ein recht griffiger Sachverhalt. Der Kläger befindet sich in Sicherungsverwahrung und arbeitet für Geld in der anstaltseigenen Schreinerei. Und die Frage ist, welche Einkunftsart er erzielt. War das denn die einzige Fragestellung, mit der sich der 14. Senat befassen musste?
Nein, denn im weiteren Verlauf des Verfahrens hat der Kläger dann noch geltend gemacht, dass seine Vergütung aus der Schreinerei zu gar keiner der 7 Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes gehören würde und eben deshalb auch gar nicht steuerbar sei.
Oh, okay. Das muss ja letztlich eine ganz andere Argumentationslinie gewesen sein, denn nach dem, was du bisher geschildert hast, ging es dem Kläger ja gerade darum, aus einer Einkunftsart argumentativ in eine andere Einkunftsart, aber eben in eine der 7 Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes zu kommen. Kannst du vielleicht einmal die klägerische Argumentation in dem Zusammenhang nachzeichnen?
Der Kläger meinte, dass bei der Beschäftigung von Gefangenen und Untergebrachten in Betrieben der JVA die Resozialisierung und nicht die Einnahmenerzielung im Vordergrund stehe. Und dazu hat er sich dann auf § 31 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes NRW und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berufen. Der Kläger meinte, dass genau aus diesem Grund auch keine Lohnsteuer einbehalten werde, weil es eben gar keine Einkunftsart des Steuergesetzes sei, die da erfüllt sei. Kurz gesagt, die Arbeit werde ihm nicht zum Geldverdienen angeboten, sondern um auf ein künftiges Leben in Freiheit vorbereitet zu werden. Der Erwerbscharakter der Arbeit trete dabei vollständig in den Hintergrund und deswegen sei auch die Vergütung so gering.
Ja, die Vorschriften des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes sind sicherlich nicht solche, mit denen wir häufig zu tun haben. Aber wenn man da tatsächlich mal § 31 Absatz 2 aufschlägt, dann heißt es dort, dass die Beschäftigung insbesondere dazu dienen soll, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts nach der Entlassung zu vermitteln, zu fördern und zu erhalten. Das ist also genau das, worauf der Kläger in seiner Argumentation hinweist.
Ja, genau. Also das hat natürlich die Argumentation des Klägers gestützt. Und außerdem hat sich der Kläger dann noch auf eine Antwort der Landesregierung Niedersachsen berufen, die auf eine kleine Anfrage eines dortigen Landtagsabgeordneten aus dem Jahre 2001 erteilt wurde. Der Abgeordnete hatte damals, als eine Erhöhung der Vergütung von Gefangenen zur Diskussion stand, nach den steuerlichen Konsequenzen gefragt. Und da hatte die Landesregierung Niedersachsen dem Abgeordneten geantwortet, dass die Vergütung von Gefangenen kein Arbeitslohn und nicht steuerpflichtig sei und zu keiner der 7 Einkunftsarten gehöre. Die Erhöhung der Gefangenenvergütung habe damit keine steuerlichen Konsequenzen. Und genau das hat ja dann auch unser Kläger vertreten.
Okay, damit liegen ja die Karten der Beteiligten auf dem Tisch. Wie hat denn der 14. Senat im Streitfall entschieden?
Ja, der 14. Senat hat der Klage nur teilweise stattgegeben, und zwar hinsichtlich der Einkunftsart. Insofern ist der Senat dem ursprünglichen Vortrag des Klägers gefolgt, dass er Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt habe. Damit war dann aber natürlich auch dieser Arbeitnehmerpauschbetrag von im Streitjahr 1000 Euro anzusetzen, und das steuerpflichtige Einkommen des Klägers hat sich zumindest gemindert durch das Urteil.
Und wie hat der Senat diese Sichtweise begründet?
Der Senat hat sich erst einmal darauf berufen, dass der Begriff der Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit im Einkommensteuergesetz nicht konkret definiert wird. In § 19 wird nur beispielhaft aufgezählt, welche Bezüge, Zuwendungen und Aufwendungen zu den Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit gehören. Einnahmen werden der Einkunftsart des § 19 danach zugeordnet, ob sie der beispielhaften Aufzählung des 19 unterfallen und ob sie eben durch die Betätigung einer Person als Arbeitnehmer veranlasst sind. Für den Arbeitnehmerbegriff wiederum wird dann auf die Lohnsteuerdurchführungsverordnung zurückgegriffen, denn der BfH geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Lohnsteuerdurchführungsverordnung den Arbeitnehmerbegriff richtig auslegt.
Ja, und wenn man dann mal in die Lohnsteuerdurchführungsverordnung reinschaut, dann stößt man schnell auf § 1 Absatz 1, der solche Personen als Arbeitnehmer ansieht, die im öffentlichen oder privaten Dienst angestellt oder beschäftigt sind oder waren und die aus diesem oder einem früheren Dienstverhältnis Arbeitslohn beziehen. Ein Dienstverhältnis liegt also vor, wenn die betroffene Person dem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft schuldet. Das ist erstmal die maßgebliche Definition, die es mit Leben zu füllen gilt. Und ob eine steuerpflichtige Person mit einer bestimmten Betätigung dann tatsächlich Arbeitnehmer ist, das richtet sich nach dem Gesamtbild der Verhältnisse. Insoweit ist der Arbeitnehmerbegriff ein sogenannter Typusbegriff, der nur durch eine größere und unbestimmte Zahl von Merkmalen be- oder umschrieben werden kann. Die Rechtsprechung hat da einen sehr ausführlichen Katalog von möglichen Merkmalen erarbeitet, den ich hier abschließend gar nicht aufzählen kann, aus dem ich vielleicht nur mal einige Beispiele nennen will, wie beispielsweise die persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers, ein Urlaubsanspruch, Überstundenvergütung, fehlendes Unternehmerrisiko und fehlende Unternehmerinitiative als Abgrenzung, insbesondere zur gewerblichen Tätigkeit, kein Kapitaleinsatz, die organisatorische Eingliederung in den Betrieb, in dem die Beschäftigung erfolgt, und das Schulden von Arbeitskraft, nicht aber einem Arbeitserfolg. Wie immer im Rahmen eines Typusbegriffes müssen nicht alle Kriterien vorliegen, sondern der Gesamteindruck muss eben nahelegen, dass wir es hier mit einer Arbeitnehmertätigkeit und nicht einer anders gearteten Tätigkeit zu tun haben.
Genau, und diese Kriterien, die du jetzt genannt hast, die hat der Senat dann natürlich auch herangezogen und eine Gesamtwürdigung vorgenommen. Und dabei ist er dann zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kläger als Arbeitnehmer zu qualifizieren ist. Er war zum Beispiel weisungsgebunden und örtlich und zeitlich in den Betriebsablauf der Schreinerei eingebunden. Die Arbeitsmittel wurden ihm zur Verfügung gestellt. Er hatte kein Unternehmerrisiko und er musste auch keine eigene Initiative entfalten. Er ist einfach hingegangen und hat die Arbeit erledigt, die ihm da zugeteilt wurde. Etwas problematischer war noch, ob der Kläger im Rahmen eines Dienstverhältnisses tätig geworden ist. Insofern wird bezogen auf Strafgefangene nämlich vertreten, dass ein Dienstverhältnis nur bei freiwilliger Eingehung vorliegt. Also es wird dann gesagt, dass die Arbeit von Strafgefangenen eben nicht im Rahmen des Dienstverhältnisses erbracht wird, weil die müssen nämlich arbeiten, solange sie inhaftiert sind. Es gibt da aber auch eine Gegenauffassung, die sagt, dass auch Strafgefangene Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen, weil eben das Dienstverhältnis doch keine Freiwilligkeit voraussetze. Den Streit konnte der Senat jetzt hier aber komplett offen lassen, da für Sicherungsverwahrte einfach andere Regeln gelten. Denn die sind eben nicht zur Arbeit verpflichtet. Ihnen soll die Arbeit nur angeboten werden. Und in rechtlicher Hinsicht steht es Ihnen dann frei, ob Sie das Angebot annehmen.
Ja, du hattest es schon angesprochen. Und im Prinzip geht es ja auch denklogisch daraus hervor, dass der 14. Senat die Tätigkeit des Klägers als nicht selbstständige Tätigkeit oder als nicht selbstständige Arbeit qualifiziert hatte. Hinsichtlich des zweiten Streitpunkts der Steuerbarkeit der Einnahmen ist der Senat ja dem Klägervortrag oder der klägerischen Rechtsansicht nicht gefolgt. Wieso nicht?
Ja, insoweit wurde die Klage abgewiesen. Die Bezüge gehören ja zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit im Sinne des 19. Das hatte das Gericht ja schon festgestellt. Und dass den Untergebrachten die Arbeit zur Beschäftigung angeboten wird und dass die Beschäftigung insbesondere dazu dienen soll, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts und nach der Entlassung zu vermitteln und zu fördern und zu erhalten, das hat der Senat hier nicht als schädlich angesehen. Ein besonderes Motiv des Arbeitgebers für die Beschäftigung von Arbeitnehmern oder des Arbeitnehmers für das Eingehen des Dienstverhältnisses, zum Beispiel bei behinderten Menschen, dass diese in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen oder zu Ausbildungszwecken, das lässt diesen Veranlassungszusammenhang zum Dienstverhältnis und damit die Steuerbarkeit der Einkünfte nicht entfallen. Zumal der Kläger ja selbst vorgetragen hatte, dass er die Tätigkeit auch zur Einkünfteerzielung ausübt, und zwar hier, weil er Unterhaltszahlungen aufbringen wollte. Damit ist die Tätigkeit zumindest auch durch die Einkommensteuermehrung veranlasst und auf den Leistungsaustausch gerichtet.
Ja, vielen Dank, Vera. Interessante Erwägung. Hat der Senat denn die Revision zugelassen?
Ja, der Senat hat die Revision zugelassen, denn soweit ersichtlich gab es zu dieser Frage noch keine Entscheidung. Ob die Revision aber auch eingelegt worden ist, ist uns heute unbekannt. Es ist allerdings festzustellen, dass mit Ablauf des 31.10. die Rechtskraft des Urteils eingetreten ist. Dem Gericht liegt aber bisher noch keine Nachricht des BfH darüber vor, ob die Beteiligten jetzt auch die Revision eingelegt haben. Das kann im Zweifel auch mal etwas länger dauern, bis der BfH das mitteilt. Aber nach heutigem Stand sieht es fast so aus, als wäre das Urteil rechtskräftig geworden. Das Urteil des 14. Senats vom 20.09.2023 ist jedenfalls unter dem Aktenzeichen 14K. 1227 aus 21e auf der Homepage des Finanzgerichts abrufbar.
Ja, Vera, ich danke dir, dass wir den Fall haben zusammen besprechen können. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.